Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Money Train Podcasts an diesem Mittwoch. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, seit mehreren Tagen eskaliert der Iran-Konflikt. Mittlerweile ist auch die Straße von Hormuz praktisch geschlossen und damit auch eine der wichtigsten Ölrouten auf der ganzen Welt. Dementsprechend steigt der Ölpreis, aber der Iran-Konflikt bewegt natürlich auch andere Märkte und auch Aktien. Und genau das möchte ich hier und heute einordnen lassen und begrüße deswegen jemanden bei mir, aber nicht real hier im Studio, sondern mir zugeschaltet. Und zwar Andreas Lipko, Marktexperte bei CMC Markets und Buchautor. Hallo Herr Lipko, hallo, schön Sie zu sehen, heute digital zugeschaltet.
Hallo Frau Hoffmann, ja, sehr schön, dass es klappt, ja, wunderbar.
Ich bin sehr gespannt, das sind ja sehr ereignisreiche Zeiten, aber jetzt blicken wir als erstes mal auf Wall Street und DAX und der Iran-Konflikt, ich habe es gerade schon gesagt, der bewegt ja die Märkte, der DAX ist am Montag und am Dienstag, also die vergangenen zwei Tage, deutlich abgerutscht, die Wall Street konnte am Montag ihre Verluste noch wettmachen, am Dienstag setzte der neue Verkaufsdruck ein, konnte sich aber auch dort einigermaßen, nenne ich es jetzt mal, wieder stabilisieren. Herr Lipko, warum sehen wir hier vielleicht eine Art von Erholungsbewegung an der Wall Street immer wieder, also zumindest jetzt Montag und Dienstag?
Ja gut, die Amerikaner sind ja auch jetzt nicht so direkt wirtschaftlich davon betroffen. Also man muss sagen, dass der angestiegene Ölpreis ja eigentlich das Hauptproblem derzeit für die konjunkturelle Situation und für die Lage an den Finanzmärkten ist. Das heißt also, dass insbesondere Europa eben durch die Isolation, was Rohstoffe angeht, Energieträger angeht, hier eine sehr, sehr prekäre, unschöne Situation hat. In den USA ist es eher so, dass wir hier ein Netto-Exportland vorfinden. Das heißt also, die USA exportieren seit 2022 mehr Erdöl durch die Fracking-Verfahren, als sie importieren. Und da sind natürlich dann gestiegene Ölpreise, so makaber wie es jetzt anhört, sogar dann eher vorteilhaft. Das heißt also, wir sehen derzeit eine Entwicklung, wo die Marktteilnehmer ausloten, wie stark auf der einen Seite die möglichen Inflationstendenzen dann eben in Amerika den Konsum ausbremsen könnten, auf der anderen Seite, wie stark aber natürlich Amerika durch die gestiegenen Ölpreise profitieren könnte. Und demzufolge sind die amerikanischen Märkte etwas resilienter derzeit. Aber es gibt noch andere Themen, die trotzdem dafür Sorge tragen, dass wir in den USA so ein bisschen Obacht walten lassen sollten, weil da hier ist tatsächlich nicht alles ohne Sorge.
Woher kommt denn aus Ihrer Sicht diese ja doch eher unterschiedliche Reaktion, wenn man jetzt mal den DAX mit der Wall Street irgendwie vergleicht? Ja, warum die Erholungsbewegung, diese minimale oder doch einigermaßen Erholungsbewegung bei der Wall Street, weniger aber beim DAX jetzt zumindest die vergangenen zwei Tage?
Ja, bei den DAX-Unternehmen haben wir zwar auch sehr viel Schwergewichte drin, die eher global aufgestellt sind. Das heißt zum Beispiel eine Allianz oder eben noch eine Rheinmetall, die ja sogar davon profitiert, von den Aufrüstungsbestrebungen und natürlich durch die kriegerischen Aktivitäten im Nahen Osten. Aber auf der anderen Seite haben wir auch sehr, sehr viele Unternehmen und natürlich auch Branchen, die sehr zyklisch sind, das heißt sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängen. Und wenn dann eben die Ölpreise sehr stark anziehen, dann sind es genau diese Branchen, also der Automotive-Bereich, Chemiebereich, Maschinenbau, die davon sehr stark negativ betroffen werden. Transportkosten werden teurer, der Konsum geht zurück. Das sind alles Dinge, die natürlich dann negativ wirken. Und da können sich dann selbst auch die großen Dickschiffe, also auch eine Allianz, die Banken, beziehungsweise dann eben auch Deutsche Telekom und Co. nicht lange von entziehen. Das heißt natürlich, dass dann gerade der zurückgehende Konsum hier auch negativ wirkt. Und demzufolge sehen wir eine höhere Nervosität bei den Investoren, was gerade deutsche Werte eben angeht. In den USA sieht es ja tatsächlich so aus, dass wir eine sehr starke Gewichtung eben im Bereich der Technologie haben, KI als Stichwort, wo man natürlich sieht, dass die großen 7-Werte ja mittlerweile 25-30% im S&P 500 und auch im Nasdaq ausmachen. Das bedeutet, wir haben hier eine ganz andere Kiste, die man beachten muss, sondern also wir haben hier im Endeffekt die KI-Technologie, die derzeit der maßtreibende Dynamisierungsfaktor in den amerikanischen Märkten ist und weniger die zyklischen Sorgen. Und ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, dass die Ölpreissteigerung sogar ironischerweise positiv für einige Unternehmen, also für eine ExxonMobil, wie eine Chevron und so weiter, sorgen. Und demzufolge hier also eine ganz andere Ausgangssituation vorzufinden ist in den USA als in Europa und explizit im DAX.
Auf einzelne Branchen wollen wir konkret später dann noch blicken. Aber jetzt erstmal schauen wir, auch wenn es immer schwierig ist, so ein bisschen in die Glaskugel. Ich meine, es weiß wahrscheinlich jetzt vermutlich noch keiner, wie es mit dem Iran-Konflikt jetzt weitergehen wird. Aber wie könnten Sie sich denn vorstellen, könnte es mit DAX und Wall Street in nächster Zeit weitergehen? Also in den nächsten Wochen, vielleicht sogar in den Monaten, vielleicht eine Art Beruhigung? Oder wie stellen Sie sich vor, was könnte es für Ziele geben?
Also die Situation im Nahen Osten ist natürlich der maßgebliche Faktor. Wir werden natürlich auch einige makroökonomische Daten in den kommenden Wochen und Tagen bekommen, die aber untergeordneter Natur sein werden, weil natürlich alle in Richtung Iran gucken. Jetzt bleibt eigentlich die Frage offen, kommt es zu einem möglichen Waffenstillstand und Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien Israel, USA und dem Iran? Oder geht es hier tatsächlich weiter und eskaliert oder dynamisiert sich sogar? Und das ist genau die Frage, die momentan unbeantwortet ist. Das heißt, man kann jetzt wirklich nur ganz, ganz hart spekulieren und im Endeffekt hier keine wirklichen Fakten hervorrufen oder hervorziehen, weil die einfach schlichtweg nicht da sind. Und die Nachrichtenlage ändert sich ja tatsächlich quasi auch minütlich. Das heißt, es hängt halt viel davon ab, wie der Iran sich jetzt positionieren wird, ob er eben die Angriffe weiter ausführen wird und eben wie die Amerikaner und die Israelis darauf reagieren werden. Und vor allen Dingen, wir hatten es in den letzten Tagen ja gesehen, dass wir hier eine Kriegsführung haben, die auch immer wieder andere Länder mit einbezieht. Das heißt, der Iran hat natürlich dann auch auf andere Länder entsprechend Drohnenangriffe vollzogen, ob es eben auf die Arabischen Emirate, Katar, Bahrain und so weiter waren. Das sind natürlich alles Punkte, die man auch weiter beobachten muss und die auch nicht ganz ohne sind, weil wir hier sehr, sehr viele neue Themen aufmachen, die dann diese ganze Situation zusätzlich insgesamt nochmal verkomplizieren. Und demzufolge kann man da tatsächlich eigentlich nur sagen, je länger die Krisensituation im Nahen Osten anhält, desto negativer wird das für die Aktienmärkte sein. Und je kürzer im Endeffekt diese Phase der Kriegsführung ist, desto besser. Das heißt also, dass wir hier natürlich ganz klar als Aktionär oder beziehungsweise als Investor auf die entsprechenden Energieträgerpreise gucken, also sprich Brent Crude, WTI oder die Erdgaspreise, und davon dann antizipieren können, wie die Situation ist. Hier kann man so ein bisschen die Faustformel sagen, alles, was über 85 US-Dollar ist, da fängt es tatsächlich an, schmerzhaft dann für die deutsche Wirtschaft oder generell für die Wirtschaft zu werden. Je mehr es Richtung 100 Dollar oder sogar darüber geht, desto mehr verkürzt sich dann im Nachgang der zeitliche Rahmen, wo die Wirtschaft das dann eben wegdrücken kann. Das heißt, wenn wir also jetzt bei 85, 90 US-Dollar bleiben, dann bleibt eben mehr Zeit übrig, wo dieses Preisniveau gehalten werden kann, bis es sich dann in der Realwirtschaft negativ widerschlägt. Sollten wir schnell über die 100 US-Dollar ansteigen, dann verkürzt sich dieser Zeitraum. Das heißt, wir sehen schneller Effekte, die negativer Natur sind und die dann natürlich auch die Konjunktur und die insgesamt den Konsumverhalten natürlich in Europa maßgeblich negativ beeinflussen werden. Also das ist vielleicht so ein bisschen ein Ansatz, den man als Privatinvestor hier verfolgen kann.
Gerade ist ja wirklich nicht klar, wie lange der Konflikt noch weitergehen wird, ob es eben schnell zu einem Ende kommen wird, zu einer Lösung gefunden wird oder ob es eben noch länger dauert. Ich weiß nicht, ob Sie heute tanken waren. Wir haben jetzt ja gerade schon öfter über das Thema Öl etc. gesprochen. Sie haben jetzt auch schon gerade diverse Marken genannt. Aber was ist denn Ihre Einschätzung? Welche Kurse sind denn aus Ihrer Sicht in absehbarer Zeit auch realistisch? Welche sind möglich, was jetzt speziell Ölpreis pro Barrel bzw. halt Gas angeht?
Also ich befürchte leider, weil das eben die maßgebliche Option oder beziehungsweise der maßgebliche Aspekt bei der aktuellen Kriegsführung ist, dass wir tatsächlich, wenn es nicht zu einer schnellen Feuerpause beziehungsweise Verhandlung zwischen den Parteien kommen sollte, weiter Richtung 100 US-Dollar laufen, weil das ist eben ein maßgeblicher Punkt, ein maßgebliches Ziel, was der Iran verfolgt. Er wird jetzt alles versuchen, in den kommenden Tagen, sobald eben keine Verhandlungen da sind, weiter auf Infrastruktur im Bereich der Energieträger eben sich zu fokussieren, wird natürlich auch weiterhin versuchen, zum Beispiel Tanker an der Straße von Hormuz entsprechend zu beschießen. Also alles Dinge, die dafür Sorgen getragen, dass eben genau die Energieträgerpreise nach oben steigen und dass dadurch der Druck eben auf die anderen Länder indirekt wächst und man dahingehend dann eben dies als Positivum für die Kriegsführung von Seiten des Irans sehen kann. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich die 100 US-Dollar-Marke relativ schnell erreichen können, wenn es denn nicht zu einer entsprechenden Verhandlung kommen sollte. Also das sind die Punkte. Ähnliches gilt natürlich auch für Erdgas. Wir hatten ja gesehen, wie schnell der Markt darauf reagiert, als ihm Katar bekannt ging, hatte am Montag, dass man eben die Produktion, die Lieferung einstellen wird. Da sind daraufhin sofort in England teilweise die Preise für Erdgas um 60% angestiegen, in Europa um 40 bis 50%. Also hier ist der Markt sehr, sehr nervös. Und vor allen Dingen bei Erdgas ist es natürlich auch so, dass insbesondere in Europa hier viel Luft nach oben ist. Wir sind wieder auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau zuletzt gewesen. Den Preisanstieg, den wir jetzt gesehen haben am Wochenanfang, der war das in Relation dazu sogar noch relativ gering. Das heißt, hier kann es eben noch aufgrund der Marktenge, aufgrund der Situation, natürlich des Stressfaktors, den wir derzeit sehen, tatsächlich zu massiveren Kurs- und Preissteigerungen kommen, was dann natürlich auch wieder auf die Strompreise abstrahlt, weil ja eben viele Strom eben in Stromproduktion eben auch direkt dann gekoppelt sind und das natürlich dann auch wieder auf die deutsche Wirtschaft negativ abstrahlt.
Jetzt reden wir die ganze Zeit von der Straße von Hormuz. Wie groß ist denn überhaupt die Bedeutung? Vielleicht tatsächlich. Wir reden ja auch immer wieder, die Zahl ist ja quasi in aller Munde, 20% des weltweiten Öltransports geht ja über diese Meerenge. Doch wie groß ist denn die Bedeutung tatsächlich? Kann man vielleicht sogar vielleicht von einer Überreaktion, weil die Bedeutung gar nicht so groß ist, aber jetzt alle Augen darauf gerichtet sind, vielleicht sprechen. Also wie groß schätzen Sie die Bedeutung wirklich von der Straße von Hormuz ein?
Also hier
Wirtschaftlicher
kann,
Sicht.
genau, hier kann man sagen, es gibt zwei Dinge, die man mit oder drei Dinge sogar, die man berücksichtigen muss. Auf einen, die eine, der eine Aspekt ist der, den Sie gerade angeführt haben, Erdöl, 20, 25% der weltweiten Förderung, eben natürlich durch die Ansammlung der erdölfördernden Staaten eben in der Nähe von der Straße von Hormuz, wird tatsächlich dort durchtransportiert. Dann haben wir Erdgas, ebenfalls 20% des weltweit globalen Aufkommens, was eben durch diese Straße durchgeführt wird, aber wesentlich wichtiger und interessanter für die Golfregion ist, dass eben auch Lebensmittel da durchgeführt werden. Und zwar nicht nach Europa, sondern eben im Umkehrschluss für den Export von Öl nach zum Beispiel Asien und eben Europa wird im Gegenzug dann eben Lebensmittel nach die oder in die Golfstaaten entsprechend exportiert. Und wenn die Straße weiter gesperrt bleibt, dann ist diese Lebensader für die Golfstaaten abgeschnitten. Das bedeutet also, dass wir hier eben auch nochmal ein zusätzliches Druckmittel eben haben von Seiten des Irans, der natürlich entsprechend dann auch eingesetzt oder das entsprechend eingesetzt wird. Und demzufolge haben wir sowohl auf der Energieträgerseite als auch eben auf der Lebensmittelseite gerade für die Golfstaaten hier eine sehr, sehr prekäre Situation. Und ja, da läuft die Zeit dann gegen alle Beteiligten tatsächlich.
Blicken wir mal auf Gold und auf Silber. Im Zuge des Iran-Konflikts sind ja Gold und Silber am Montag kräftig gestiegen, dann aber Rücksetzer am Dienstag. Mittlerweile, ich glaube, wieder einigermaßen stabilisiert. Warum denn dieser Rücksetzer am Dienstag? Sind Gold und Silber vielleicht jetzt doch nicht diese sichere Häfen, für die sie viele halten und dann darauf investieren und setzen? Gerade in solchen Zeiten mit Iran-Konflikt?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und hier muss man, glaube ich, ein bisschen mehr ausholen. Also zum einen ist Gold ja schon bereits im Vorfeld auch sehr stark angestiegen, weil man natürlich hier andere Themen hatte, wie zum Beispiel Inflationsentwicklung, wie die starken gestiegenen Silberpreise im Vorfeld hatten, die dann auch Gold mit zusätzlich beschleunigt hatten. Wir hatten natürlich dann auch die Flucht in sicheren Häfen, weil man schon damit gerechnet hatte, dass so eine Auseinandersetzung oder ein Krieg im Nahen Osten stattfinden kann. Demzufolge blieben dann ja auch am Montag die wirklich exorbitanten Kurssteigerungen aus. Wir haben so ein bisschen weitere Flucht in Gold und Silber gesehen. Was dann am Dienstag erfolgte, waren zwei wichtige Aspekte. Zum einen ein sogenanntes Deleveraging, das heißt, viele von den spekulativ orientierten Marktteilnehmern haben Gewinne mitgenommen, beziehungsweise mussten ja aufgrund der starken Kursrückgänge, zum Beispiel bei den europäischen Aktien, gleichzeitig mit Anleihen, gleichzeitig mit auch anderen Anlageklassen, Bonds, Anleihen, also insgesamt dann eben Gewinne mitnehmen, um die eben zu kompensieren. Das heißt, dadurch kam dann eben auch Druck im Edelmetallsektor auf. Bei Silber spielt natürlich noch ein anderer Aspekt eine wichtige Rolle. Und zwar Silber ist ja nicht nur ein Edelmetall, sondern wir haben hier noch den Charakter eines Industriemetalls. Das heißt also, dass hier bereits schon die Spekulation über mögliche konjunkturelle Auswirkungen sich in den Silberpreisen dann entsprechend wiedergespiegelt haben. Das heißt, die Marktteilnehmer haben dann eben Silber verkauft, weil man annimmt, dass die Entwicklungen an den Energieträgermärkten negativ auf die konjunkturelle Entwicklung sich auswirken kann. Sprich, man wird dann weniger produzieren, man wird weniger Silber nachfragen, eventuell. In demzufolge gab es dann eben diesen größeren Rücksetzer, der sich dann eben akkumuliert hatte durch eben zum Beispiel Reißen von Stop-Loss-Linien, zusätzliche Beschleunigungen durch eben algorithmische Handelsansätze. Das heißt also, dass man hier nochmal eine Dynamisierung im Momentum sieht und dann eben diese Kurskorrekturen im Silber und im Gold gestern gesehen hatte.
Jetzt blicken wir nochmal, erstmal danke zu Ihrer Führereinschätzung für Gold und Silber. Jetzt blicken wir nochmal, ich habe es vorhin schon angesprochen, auf verschiedene Branchen, die vielleicht besonders durch den Iran-Konflikt unter Druck geraten könnten. Ich kann mir zum Beispiel energieintensive Branchen vorstellen. Ich denke jetzt als erstes an ja, Chemieindustrie, vielleicht die. Vielleicht sehen Sie da besonderen Druck. Ist da vielleicht jetzt eine neue Belastungsprobe? Und welche Branchen sehen Sie da vielleicht noch besonders betroffen und herausgefordert?
Also hier kann man sagen, direkt betroffen sind genau die Branchen, die sehr energieintensiv natürlich arbeiten, Chemiebereich, Automotive-Sektor, also alle die, die eben bei der Produktion viel Strom, viel Energie benötigen. Stahlindustrie ist natürlich auch davon betroffen. Dann haben wir aber auch Abstreifeffekte, zum Beispiel durch den Konsum. Also das heißt, die Marktteilnehmer schauen natürlich nach vorne, überlegen sich im Zweitrundeneffekt, sorgt der höhere Energiebedarf beziehungsweise dann die höheren Energiepreise natürlich dafür, dass die Inflation vielleicht wieder anspringen kann, dass der Konsum dann wieder zurückgeht. Wir hatten ja diese Effekte bereits in den letzten Quartalen ja schon gesehen und demzufolge werden dann eben auch sehr, sehr sensitiv auf zum Beispiel Zahlen von eben einer Beiersdorf oder einer Adidas reagiert, also Konsumtitel, wo man merkt, okay, bei denen läuft sowieso noch nicht so gut. Wenn jetzt also zusätzlich noch dieser Aspekt der möglichen Inflationsdynamisierung wieder reinkommen sollte, dann werden die Unternehmen in Zukunft noch zusätzliche Probleme haben. Das heißt, man trennt sich dann auch von Konsumartikelherstellern. Und die letzte oder beziehungsweise noch wichtige Branche sind natürlich die Finanzbankenaktien, weil man hier einfach nicht abschätzen kann, wie stark zum einen die Auswirkungen durch eben die Turbulenzen an den Finanzmärkten bei den Unternehmen insgesamt sind. Und wir haben natürlich hier ganz klar das Kreditthema. Das heißt also, viele Banken haben zum Beispiel Großprojekte im Golfraum entsprechend finanziert. Und die Frage ist natürlich dann, ja, wie es um diese Kredite, um die Finanzierungsrunden dann steht. Also viele Dinge, die da reinspielen. Demzufolge sind zum Beispiel Bankaktien zum Wochenanfang unter Druck gewesen. Wir haben es bei der Deutschen, wir haben es bei der Commerzbank gesehen, aber auch in Europa sind eben gerade die großen Finanztitel hier massiv unter Druck gekommen.
Jetzt blicken wir mal auf die andere Seite. Gibt es vielleicht Branchen, die weniger belastet sind, vielleicht von der aktuellen Situation in Anführungsstrichen profitieren?
Ja, da gibt es einige. Also profitieren tun natürlich ganz klar die Erdölkonzerne, die Rohstoffunternehmen, die bei Energieträgern unterwegs sind, also hier ganz klar auf der Produktionsseite. Bei Versorgern muss man so ein bisschen gucken, hier haben wir so ein Learning aus dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Es gibt einige Versorgungsunternehmen, Stromunternehmen, die profitieren tatsächlich durch höhere Strom- und Energieträgerpreise. Es gibt aber auch welche, die werden belastet, wenn zum Beispiel ein Energiemix, also sprich Erdgas zur Stromproduktion benutzt wird, um eben Strom zu produzieren, dann ist das natürlich negativ, wenn der Erdgaspreis anspringt. Das heißt, hier sieht man dann negative Reaktionen, da muss man genauer hinschauen. Ansonsten haben wir natürlich dann Rüstungskonzerne, die derzeit davon profitieren durch die Situation, weil man eben annimmt, dass natürlich die Produktion dann weiterhin sehr hoch laufen wird. Wir haben auf der weiteren positiven Seite insgesamt defensive Aktien, defensive Branchen. Wir haben die deutsche Börse zum Beispiel natürlich auf der Gewinnerseite gesehen, weil die profitiert von den höheren Handelsvoluminen an den Handelsplätzen. Wir haben entsprechend auch teilweise Finanzdienstleister, die sehr stark im Wertpapierbereich unterwegs sind, also Maklerunternehmen, Brokerfirmen, die davon profitieren. Das heißt natürlich, dass wenn eben Handelsvolumen an den Börsen anzieht, werden mehr Aufträge abgewickelt. Wenn mehr Aufträge abgewickelt werden, dann verdienen eben Unternehmen, die in diesem Bereich stark spezialisiert sind, mehr Geld. Und das ist die insgesamte Entwicklung, wo man vielleicht so auch ein bisschen herleiten kann, wer der große Gewinner ist. Ein bisschen bulletproof, will ich es mal so sagen, passt sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite sind derzeit die Technologie- und KI-Unternehmen, weil die halt davon weniger tangiert werden. Ja, die werden natürlich durch die höheren Energiepreise dann getroffen, aber hier muss man sagen, dass natürlich die großen Player, die in diesem Bereich unterwegs sind, also die Amazons, Alphabets und Co., die sitzen in Amerika und haben dahingehend nicht die großen Treffer, wenn man so will, wie die europäischen Unternehmen mit Bezug auf Strompreisen.
Jetzt haben wir sehr, sehr viel über den Iran-Konflikt und mögliche Auswirkungen gesprochen. Jetzt richten wir mal den Fokus insbesondere auf ein anderes, sehr dominierendes Thema. Inwieweit man das abgrenzen kann, natürlich eine Herausforderung. Aber jetzt erstmal blicken wir mal auf das Thema künstliche Intelligenz. Wie gesagt, ein sehr dominierendes Thema. Die erste Euphorie scheint so zumindest an manchen Stellen etwas nachzulassen, was das Thema angeht. Gerade Konzerne mit riesigen Investitionen geraten stellenweise unter Druck. Ist das so Ihrer Meinung nach, Ihrer Einschätzung nach? Und schlägt jetzt deswegen vielleicht sogar die Stunde neuer KI-Gewinner? Wie ist da so Ihre Einschätzung?
Ja, das ist ein sehr, sehr dynamischer Bereich, den wir natürlich bei KI vorfinden. Das, was wir momentan sehen, also das Arbeiten mit LLMs, das ist ja gerade mal der Anfang. Was also durch die Agents, die AGIs in Zukunft auf uns, oder ja, auf uns zukommen wird, das wird eine komplett andere Baustelle, eine komplett andere Kiste sein. Wir haben so ein bisschen Einblicke bereits schon durch Anthropic entsprechend bekommen, durch den CEO, der hier schon mal ein paar Ausblicke gegeben hat, die sich natürlich kühn und auch sehr plakativ, populistisch anhören, die aber in die Richtung gehen, was man eben erwarten muss. Wir bekommen nochmal eine Dynamisierung in diesem Bereich. Also die Zeiten jetzt eben, dass wir oder was wir derzeit sehen mit KI, das war schon ganz nett, aber die richtige Dynamisierung, die steht erst noch bevor und vor allen Dingen in Kombination natürlich mit den anderen Technologien, Quantum Computing, Integration, da ist wirklich sehr, sehr viel möglich, was in Zukunft insbesondere die sozialen Strukturen ändern wird, was die Gesellschaft insgesamt treffen wird. Und genau diese Veränderungen, die ich gerade versucht habe, gerade mal im Ansatz zu beschreiben, trifft natürlich auch die großen KI-Unternehmen. Das heißt, wenn ich eben als Amazon, als Alphabet in bestimmte sehr spezifische Large Language Models entsprechend investiere, dann muss ich davon ausgehen, dass diese wahrscheinlich in ein, zwei Jahren technologisch tatsächlich überholt sind. Und das kann man tatsächlich so sehen. Das heißt, der Innovationszyklus in dem Bereich, der ist relativ kurz. Gewinner könnten sein diejenigen, die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das heißt, die Oracles dieser Welt, das ist eigentlich im KI-Bereich das Gold. Das heißt, die Daten, die man für KIs braucht, die müssen ja irgendwo abgespeichert sein. Und wenn man so will, ist es so ein bisschen beim Goldrausch, diejenigen, die eben die Schubkarren, die Schippen herstellen, das sind eben die Oracles dieser Welt, die eben durch ihre Datenbanktechnologie, durch die Infrastruktur, durch Netzwerke dann eben erstmal den KI überhaupt sozusagen das Blut zur Verfügung stellen. Also das heißt dann eben die Daten, damit diese überhaupt arbeiten können. Bei allen anderen Unternehmen ist es eben so, ob es jetzt Microsoft ist, ob es eben Alphabet ist, ob es Amazon ist, da kommt es eben ganz klar darauf an, wie können die KIs in ihren Daily Doing, in ihren operativen Geschäft integrieren? Bei Amazon sehe ich tatsächlich auch sehr viele Ansätze, dass man sagen kann, okay, man hat Einkaufsberater, man hat im Logistikbereich so sogenannte Predictive Logistics-Möglichkeiten. Das heißt, hier kann man durch Kaufverhalten von dem Konsumenten bereits schon die Ware so gut transportieren, dass die schon zur Verfügung steht, bevor der Kunde sozusagen die abfordert. Das hört sich kurios an, ist aber tatsächlich so. Und wir haben natürlich auch bei Alphabet einfach viele Möglichkeiten, wo man sieht, dieses Unternehmen ist so agil und so schnell, dass man eben in Anwendungsbereiche reinkommt, die man sich vielleicht derzeit momentan gar nicht vorstellen kann. Also eine sehr, sehr agile Entwicklung. Das ist genau die Nervosität, die wir sehen, weil wir hier davon auf der einen Seite sprechen, dass eben die Unternehmen wie Microsoft, wie Meta, wie eben Alphabet, Amazon und Co. Milliarden, hunderte Milliarden in die Hände nehmen müssen und hier insgesamt Billionen investieren, um die Netzwerke aufzubauen. Und es eben vollkommen unklar ist, welches Unternehmen hiervon zukünftig wirklich 100% davon profitieren wird. Es kann tatsächlich sein, dass zum Beispiel Copilot jetzt bei Microsoft der heiße Scheiße ist, wenn man es so will, aber in Zukunft in einem Jahr keine große Rolle mehr spielt, weil eben Claude oder andere Anwendungen hier wesentlich besser sind, wesentlich strukturierter oder sogar auch vernetzter miteinander mit anderen Anwendungen im Endeffekt interagieren können und man hier ein Aufreißen der Produktwelt sieht. Das sind alles Dinge, die man nicht unterschätzen sollte. Auch ChatGPT wird Probleme bekommen, sich hier weiter gegen die kommende Konkurrenz einfach durchsetzen zu können. Also man merkt schon, ich will gar nicht zu sehr ausholen, hier könnte man theoretisch einen eigenen Podcast drüber machen. Massiv spannendes Thema, man sollte auf jeden Fall dabei bleiben, aber genau gucken, auf welche Player man sich fokussiert und wer hier wirklich gut positioniert ist.
Wir haben schon mitbekommen, sehr spannende Zeiten. Es kann sich sehr viel entwickeln, sehr viel weiter bewegen. Und deswegen jetzt zum Schluss, was würden Sie denn aktuell Anlegern raten mit Hinblick auf die ganzen Herausforderungen, auf die ganze Situation? Wie sollten Sie derzeit Ihr Portfolio strukturieren? Was würden Sie im Allgemeinen dazu raten mit Blick auf die aktuellen Situationen?
Ja, natürlich kann ich keine Strategieempfehlung jetzt insgesamt geben, auch keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, aber ich versuche mal so ein bisschen das zu skizzieren und wieder zusammenzufassen, was ich gerade in diesem tollen Interview oder beziehungsweise Podcast ja zu meinem oder von meinem Besten gegeben habe. Ich denke, dass man einfach sehen muss, wenn man sich stark auf die Zukunftsthemen fokussiert und wenn man eben wirklich auch so ein bisschen seiner Intuition folgt und die Nachrichten weiter auch im Blick behält, dann sollte man zum einen erstmal natürlich Ruhe behalten, das heißt auf jeden Fall nicht emotional oder in Panik agieren an den Börsen. Das ist immer unratsam. Das sollte man auf keinen Fall tun, sondern hier wirklich einen kühlen Kopf behalten. Wenn man zum Beispiel eben auch schon ein gut strukturiertes Portfolio hat, wo man eben im Gewinn liegt, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, die ein oder anderen Stop-Loss-Kurse einfach ein bisschen restriktiver anzupassen, wenn man bisher sozusagen die weitere Struktur durchhalten konnte. Ansonsten würde ich, wenn ich kein konservativer Investor wäre, eher warten, bis wir wirklich wieder eine Beruhigung der Situation sehen. Weil momentan ist es komplett unabwägbar. Man kann nicht sagen, dass wir hier jetzt tatsächlich schon den Boden in den Märkten gesehen haben. Es kann durchaus sein, wenn wir eine Drastifizierung im Nahen Osten bekommen und der Ölpreis nochmal richtig anspringt, über 100 US-Dollar, dann wird es auch nochmal Panikverkäufe an den entsprechenden Aktienmärkten geben. Und dann ist man eben zu früh eingestiegen. Und hier ist es dann eben tatsächlich so, dass man da, wie gesagt, einfach noch mal ein bisschen abwarten sollte. Wenn man eben Neuling ist und hier noch keine großen Erfahrungen hat, dann eben wirklich an den Seitenlinien stehen. Also hier jetzt den kühnen Interakteur zu spielen und im Endeffekt in die Märkte reinzuspringen, das haben schon viele getan, die sind auch nicht mehr rausgekommen. Also von daher sollte man hier immer so ein bisschen auch deren defensiver agieren. Auch wenn es schwerfällt und man denkt, hätte ich mal, hätte ich mal. Aber oft ist es so, dass man dann eben die negativen Aspekte ausblendet und zum Beispiel Kursrücksätze einfach gar nicht so richtig wahrnimmt. Und dieses Risiko hat man momentan einfach massiv. Ansonsten ist natürlich auch immer Value einfach gefragt. Und auch gerade, wenn man eben auf Trends setzt, die zukünftig eine wesentliche Rolle spielen. Wir hatten ja gerade schon über KI gesprochen. Hier gibt es natürlich auch andere Trends im Gesundheitswesen. Zum Beispiel, wir werden immer älter. Die Menschen wollen immer im Endeffekt auch gesünder leben. Das sind natürlich auch alles Trends, die sich überlagernd über solche Ereignisse derzeit weiter forttragen. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt insgesamt oder auch im Thema Nachhaltigkeit entsprechend mal sich genauer umschaut, dann gibt es natürlich auch interessante Aspekte, die sich von diesen gerade sehr stark in den Märkten befindenden Marktthemen absetzen und die einfach dann auch gute Investmentmöglichkeiten bieten können.
Vielen Dank schon mal für Ihre Einschätzung hier im Money Trend Podcast. Ja, wir hatten, glaube ich, jetzt einiges zu besprechen. Es ist ganz, ganz viel los auf den Märkten und es ist auch nicht absehbar überall, wie sich alles weiterentwickeln wird. Es ist schön, einen Überblick von Ihrer Einschätzung zu bekommen. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen. Das war der Money Trend Podcast heute mit Andreas Lipko, Marktexperte bei CMC Markets und Buchautor. Vielen Dank und Ihnen noch einen wunderschönen Tag.